Kraft, Schritt für Schritt. Wir haben heute eine wichtige Stelle vor uns. Das sage ich jede Woche, oder? Ich weiß nicht, wie man das anders formulieren soll. Aber wir haben eine Stelle, die wir schon letzte Woche angeschaut haben vor uns. Vielleicht ist das für euch überraschend, aber ihr könnt euch vorstellen, dass ich mich sehr oft damit, ringe, wie ich die Tiefe einer Stelle wirklich herausbringe, dass es nicht dann zu viel ist auf einmal. Und letzte Woche habe ich versucht, einen Überblick zu schaffen. Und heute möchten wir ein gewisses Konzept besonders betrachten, das wir hier in dieser Stelle finden, das uns sehr, sehr viel aussagt. Bevor wir das tun aber, möchte ich ein Beispiel bringen. 2001 sind wir nach Wien gezogen. Alles war für uns grundsätzlich neu. Ich konnte schon Deutsch, aber mein Deutsch war viel schlechter als heute. Und ich habe dann natürlich auch viel gelernt. Und eines, was wir gebraucht haben damals, wie ihr euch vorstellen könnt, war eine Wohnung. Und wir haben auch dann lange eine Wohnung gesucht. Da haben wir tatsächlich eine Wohnung gefunden, die wir dachten, für uns wirklich gut passen würde. Und da war eine Maklerin da und die Maklerin hat uns die Wohnung gezeigt. Und das Einzige, was in der Wohnung für uns nicht so passend war, wir wussten, damals hatten wir nur unser ältester Kind, Caleb, und wir wussten, so wenn der Herr segnet, möchten wir noch mehrere Kinder haben. Und in diesem Haus gab es keinen Waschmaschinenanschluss. Und da gab es natürlich im Keller eine Waschküche. Man hat Möglichkeiten gehabt, die Wäsche zu waschen. Aber Grace hätte dann jedes Mal, dass sie Wäsche waschen müsste, zwei Stockwerke hinuntergehen müssen und diese Waschküche nutzen. Das ist für österreichische Verhältnisse vielleicht nichts Besonderes, also ganz normal. Für uns war das anders und wir wollten einfach fragen, ist es möglich, irgendwie hier im Bad einen Waschmaschinenanschluss einzubauen? Da sind zwei Waschbecken da, wir brauchen nicht zwei. Können wir eine Waschbecken abmontieren und stattdessen einen Waschmaschinenanschluss dort einbauen? Die Maklerin schaute uns an und sagte, na ganz sicher, überhaupt kein Problem, alles ist möglich. Sicher ist das ganz in Ordnung. Wir dachten, na dann super. Haben wir einen Termin ausgemacht mit dem Eigentümer. Dann sitzen wir dort im Büro des Eigentümers. Das war so ein Bauherr, der hat Dinge gebaut und das war sein Haus, das ganze Wohnanlage. Und er sagt, okay, und hier sind die Bedingungen. Sie müssten eigentlich im Keller die Waschküche verwenden. Und dann stehen wir da, was? Die Maklerin hat uns gesagt, wir können eine Waschmaschine einbauen. Wisst ihr, was für einen Blick der Eigentümer dann dieser Maklerin gegeben hat? Und er sagte gar nichts. Nur wisst ihr, was jetzt das Problem ist? Jetzt sitzen wir da, voller Erwartung. Wir hatten eigentlich unsere Suche abgebrochen. Es hat ein paar Wochen gedauert, bis wir überhaupt diesen Termin hatten. Wir haben alles vorbereitet. Jetzt sitzen wir da gegenüber vom Eigentümer und er sagt uns, nein, das geht gar nicht. Warum? Naja, natürlich, er wollte auch in der Waschküche Geld verdienen, wollte nicht alles umbauen. Und ich saß da, ich bin sowieso nicht besonders bewandert in solche Sachen. Ich habe die Maklerin mein Vertrauen geschenkt. Ich habe ihr, die Maklerin, einfach gedacht, was sie sagt, ist auch die Wahrheit. Und was hat sie getan? Uns betrogen eigentlich. Warum? Weil sie wusste, wenn sie uns dort vor dem Eigentümer bringt und wir alles andere abbrechen, dann müssten wir entweder nachgeben, was eigentlich dieser Druck in uns bewirken würde, und sie hat ihr Provision, oder wir sagen nein. Wenn sie gleich dort gesagt hätte, in der Wohnung, nein, das geht nicht, da wusste sie, dann ist meine Provision weg. Die werden noch weitersuchen. Was ist dann passiert? Manche würden meinen, das war Absicht, aber es war absolut keine Absicht. Wir saßen da und der Eigentümer schaut uns an und sagt, nein, eigentlich will ich das nicht. Ich will nicht, dass ihr das abbaut und da eine Waschmaschine einbaut. Grace schaut mich an, sie war auch dabei. Ich schaue Grace an. Wir dachten, okay, Herr, was jetzt? Ganz ungeplant, nicht absichtlich, Grace fängt an zu weinen. Was macht? Weißt du, das Ganze war für Grace sowieso ein richtiger Stress. Alles neu, neue Sprache, neue Wohnung, neue alles. Und jetzt auf einmal muss sie jedes Mal, dass sie Wäsche wascht, in den Keller hinunterlaufen. Und was tut sie mit Caleb dann? Der war damals ein Jahr alt. Muss Caleb natürlich mitschleppen. Oder muss ich zu Hause sein? Oder? Und sie war überwältigt. Und sie fing an zu weinen. Und Gott sei Dank, der Eigentümer war nicht so hartherzig, dass er eine weinende Frau aushalten konnte. Und er schaute uns an und sagte, okay, wenn ihr die Kosten trägt dafür, könnt ihr das. Aber ich will, dass es wieder zurückgebaut wird, wenn ihr auszieht und so weiter und so weiter. Und es hat dann funktioniert. Wir waren circa 3, 3,5 Jahre dort in der Wohnung. Warum verwende ich das? Weißt du, sehr oft denken wir, dass wir mit irgendjemandem reden, der Autorität hat, der wirklich das Sagen hat. Aber der hat das nicht. Der hat das nicht. Wer hat die Autorität in diesem Universum? Wer ist der höchste Autorität? Wer hat das letzte Wort? Jesus. Genau das ist, was unsere Stelle uns sagt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Lügen und Betrügen gewisser Menschen und auch falsche Religionsrichtungen, dass wir diese Dinge annehmen und glauben und Jesus nicht vertrauen. Nicht verstehen, dass der Schöpfer sich sehr klar und deutlich ausgedrückt hat. Der Schöpfer spricht die Wahrheit, immer die Wahrheit. Er ist Wahrheit. Er duldet kein Betrug und Lügen. Und er ist derjenige, der uns alles mitteilt, damit wir wissen, worauf das Ganze ankommt. Und je mehr wir in Verbindung und in Unterordnung mit diesem Herrn Jesus sind, desto mehr erleben wir tatsächlich die Fülle, die echte, wahre Fülle des Lebens. Wie, das Leben, wie der Schöpfer sich das vorgestellt hat. Wir haben letzte Woche diese drei Dinge gesehen. Jesus ist wahrer Gott in sichtbarer Form. Das haben wir in Kolosser 1 gesehen mit dieser kurzen Aussage. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, Vers 15. Das Ebenbild. Genau das, was Gott ist, das ist auch Jesus. Man sieht den unsichtbaren Gott, indem man Jesus anschaut. Nicht indem man irgendeine andere Religionsperson anschaut oder Buddha anschaut oder irgendwas anderes. Er ist wahrer Gott in sichtbarer Form. Und dann zweitens haben wir gesehen, Jesus hat Vorrang über alles im Universum. Da haben wir das auch gestern angeschaut. Er ist über alles. Und dann zum Schluss, ganz kurz, haben wir betrachtet, Jesus ist das Haupt der Gemeinde, Haupt der Kinder Gottes. Er ist über alles. Nur wir haben nur auf die Oberfläche gekratzt letzte Woche, was in dieser Stelle drin steckt. Wir haben schon gesehen, alles ist in ihm erschaffen, durch ihn geschaffen, für ihn geschaffen. Er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Das stimmt. Aber wir haben letzte Woche nicht besonders die genauen Begriffe betrachtet, die hier zu finden sind. Und heute möchten wir das Wort eben Erstgeboren, der über alle Schöpfung ist, miteinander betrachten. Bevor wir das aber tun, vielleicht hast du auch letzte Woche diese Dinge betrachtet. Hast das gehört und sagst, okay, ich sehe das in der Stelle, aber kann seine Autorität mir tatsächlich im Alltagsleben helfen? Ich schaue die Welt an, die um mich herum ist. Diese Maklerin, die mich total anlügt, betrügt, um ihr eigenen Willen zu bewirken. Schlussendlich hat sie es auch bekommen. So, wir waren da wirklich in der Ecke gedrängt. Und Gott sei Dank, sagen wir heute, war der Eigentümer bereit nachzugeben. Sonst hätten wir ein richtiges Problem gehabt. Er und sie hat uns eigentlich missbraucht für ihre eigenen Zwecke. Das siehst du überall in dieser Welt. Du siehst das, dieses Manipulation, du siehst dieses Lügen, du siehst diese Dinge, die vorkommen, wo Menschen nur auf sich selbst schauen, denen ist egal, wie es den anderen geht. Sie müssen halt damit fertig werden. Und vielleicht erlebst du das und du stellst dir die Frage, wo ist Jesus? Warum ist das alles so? Und kann seine Autorität mir heute tatsächlich helfen, weil morgen muss ich in der Arbeit gehen? Und morgen werde ich diese Menschen, die mich misshandeln, noch einmal begegnen. Was ist hier los? Wir reden so wunderschön am Sonntag von seiner Autorität und von seiner Macht und von seiner Kraft. Aber wie ist es am Montag? Was ist hier los? Warum gehe ich nicht Montag in der Arbeit oder begegne mein Nachbar oder meine Familienmitglieder und die schauen mich an und sagen mir, weißt du, Jesus ist über alles und ich möchte mit dir so umgehen, wie Jesus das will. Wie können wir Frieden schließen? Warum passiert das nicht? Natürlich ist es deswegen, weil wir in einer Welt sind, die gefallen ist, wo es Sünde gibt, wo es einen nicht nur einen Retter und Erlöser gibt, Jesus Christus, sondern es gibt auch einen echten, einen wahren Betrüger, Lügner, Mörder, Satan. Der Gott dieser Welt, die Zeitgeist dieser Welt. Und du stellst dir die Frage, warum lässt Jesus das zu? Und ich möchte ein Bild zeigen. Gott ist langmütig. Das heißt, hat viel Geduld. Überleg dein eigenes Leben. Wann bist du zum Glauben gekommen? Sofort, nachdem du verstanden hast, was das Evangelium ist? Nur wenn du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist. Aber was, wenn du nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen bist und du hast nicht mal davon gewusst? Wie viele Sünden sind dann in deinem Leben? Wie viel Langmut hat Gott dir gezeigt? Und du sagst, ja, sehr viel. Genau das ist, was er auch tut in dieser Welt heute. Er lässt Raum. Sein Zorn, und vergiss nicht, Zorn ist einfach ein starkes Missfallen. Und was soll Gott, der Wahrheit ist, der heilig ist, der getrennt ist von alles, was böse ist, was soll er empfinden für Sünde? Ein Gott, der Wahrheit ist, kann er Lügen anschauen und meinen, passt schon, ist okay. Die Makeln hat zumindest was davon bekommen. Natürlich, ein gerechter Gott schaut das an und das gefällt ihm nicht. Er ist zornig darüber. Lügen ist Satan-ähnlich. Es ist nicht Christus-ähnlich. Gottes Zorn ist aber etwas, das sein Langmut sozusagen zurückhält. Und er beobachtet diese Welt. Aber liest deine Bibel und du merkst, Gottes Zorn hat auch eine Grenze. Genau das ist passiert beim Sintflut, wo Gott sagte, okay, jetzt gibt's keine weitere Geduldmöglichkeit, jetzt muss ich eingreifen, jetzt muss ich neu starten. Jetzt muss ich sozusagen wieder auf die Werkseinstellung zurückgehen. Und das war dann für die ganze Welt eine Zeit des Gerichts. Gottes Gericht kommt. So, wenn du heute merkst, warum greift Gott nicht ein, dann musst du das überlegen, das in 2. Petrus 3 steht. Bitte in eurer Bibel diese Stelle vielleicht markieren, irgendwas tun, damit ihr das auch wieder finden könnt. Weil diese Frage kommt immer wieder vor. Warum lässt Gott so viel Böses zu und tut angeblich nichts? Das ist eigentlich an sich eine falsche Denkweise, weil das, was Gott getan hat, ist, er hat Jesus geschickt, der am Kreuz für uns gestorben ist. Der hat den Ausweg ermöglicht. 2. Petrus 3 und die Verse 3 bis 10 sagen Folgendes. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihrem eigenen Lüsten wandeln. So wie wir in Judasbrief heute klar und deutlich gelesen haben. Und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Nichts passiert, alles bleibt gleich. Wo ist Gott? Wo ist Jesus? Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestand hat durch das Wort Gottes und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschheit. Damit sagt Petrus, sie vergessen auch damals, bevor es den Sintflut gab, haben Menschen gesagt, na, was redest du, Noah? Und du spinnst wohl, Gott wird diese Welt richten. Und er hat eine 100 Jahre lange Arche gebaut und die Leute haben nur gespottet. Aber dann in einem Moment ist Gottes Gericht gekommen. Vers 8. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn so ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns. Langmut. Weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Tatsache ist, du schaust die Welt an und du merkst, viele Leute sind gottlos heute und sind nicht bereit, die Autorität Jesu anzuschauen. Aber das ändert nichts daran, dass er trotzdem die höchste Autorität ist. Unser Sündenfaktor heute, da die Welt so götzendienerisch, gottlos und ungläubig ist, kann man die Autorität Jesu übersehen oder in Frage stellen. Wir schauen das an und denken, wenn er so viel Autorität hat, was ist hier los? Aber hier ist die Tatsache, hier ist die Antwort auf diese Frage. Jesus hat das letzte Wort. Jesus hat das letzte Wort. Und der einzige Grund, warum Jesus heute nicht eingreift und das, was böse ist, richtet und die Menschen, die lügen, betrügen, sündigen, missbrauchen, morden, unfreundlich, alles, was sündig ist, richten, damit sie aufhören, ist, weil er Zeit lässt, damit sie Raum zur Buße haben, sich umkehren können, ihm zur Ehre, die Sachen in Ordnung bringen können. Der Vater hat den Sohn die höchste Autorität übergeben. Der Sohn kümmert sich um diese Verantwortung. Wir sind noch in der Gnadenzeit, wo er Raum zur Buße lässt. Aber versteht das nicht falsch, dass er in dieser Zeit, wo er Raum zur Buße lässt, dass ihm einfach alles passt und gefällt, was er da sieht auf dieser Erde. Nein, nein, lies Offenbarung. Er führt Bücher. Er weiß ganz genau. Er weiß die Wahrheit. Er weiß alles über die ganze Welt. Und alle Menschen werden eines Tages vor den Schöpfer, vor Jesus, Rechenschaft ablegen. Und wir sehen das in dieser Stelle überhaupt in Kolosser. Aber wir sehen, dass er diese Autorität hat in das Wort Erstgeborener über aller Schöpfung. Das ist dann eben in Vers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seine Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Vers 17. Wir wollen diese Frage angehen, was bedeutet das eigentlich? Welche Autorität hat Jesus über die Schöpfung? Die Antwort ist, er ist der Erstgeborene über alle Schöpfung. Und vielleicht schaust du das an und du sagst, das ist super, aber was bedeutet das genau? Meistens würden Leute das sehr wörtlich nehmen, was auch nicht ganz falsch wäre. Die würden sagen, okay, das heißt, Jesus ist geboren? Ja, so Weihnachten. Aber dann würden sie sagen, hat er auch einen Anfang? Und eigentlich ist das nicht, was hier steht. Wir haben hier wieder einen Beweis dafür, dass Gott uns nicht nur Kolosserbrief gegeben hat, sondern eine Bibliothek von verschiedenen Büchern. Er erwartet, dass wir die ganze Geschichte auch verstehen. Dass wir wissen, was mit diesem Wort, im Wort Gottes eigentlich, was es bedeutet, wie es verwendet wird. So, als erstes wollen wir heute, eben wenn er der Erstgeborene ist, wollen wir dieser Bedeutung nachgehen. Was bedeutet das Wort Erstgeborener? Erstgeborener bedeutet natürlich zwei verschiedene Sachen. Du sagst natürlich, wie meinst du das? Naja, es heißt schon Erste in Zeit. Okay? Das siehst du schon direkt im Wort, oder? Erstgeborener kann bedeuten, das ist das Erste, das in einer Familie geboren wurde. Das ist klar und deutlich, dass es diese Bedeutung hat. Aber wenn du das Alte Testament liest und merkst, wie dieses Wort verwendet wird, dann kommst du auf eine zweite Bedeutung, die auch in diesem Wort mit einbegriffen ist. Und zwar Erste in Rang. Über alles andere. Er hat die Autorität in der Familie. Okay? So, wir wollen das Wort ein bisschen anschauen, weil vielleicht wissen manche von euch, es gibt sogar Sekten, die zu Kolosser 1 und Vers 15 schauen und sagen, siehst du, Jesus ist nicht Gott, Jesus ist geboren, Jesus hat einen Anfang wie alle anderen Menschen. Nur leider ist das eine Lüge des Feindes. Und ich sage leider, wir müssen sagen, leider gibt es so viele Menschen in dieser Welt, die das Wort verdrehen, die das Wort missbrauchen. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, um das zu widerstehen, ist die Wahrheit zu verstehen. Gott ist Wahrheit und das Wort ist Wahrheit. Und wenn du diese Stelle im Zusammenhang liest, wenn du siehst, was da ist, ist es klar, es kann nicht sein, dass Jesus selbst geschaffen ist. Weil er, wie es steht in Vers 17, er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Er ist der Erhalter und er ist derjenige, der alles geschaffen hat selbst. Vers 16, in ihm ist alles erschaffen worden. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Es kann nicht sein, dass er selbst geschaffen ist. Wir schauen es gleich an, aber es gibt dann leider mehr Betrug, das vorkommt, um das irgendwie wegzuerklären. So, als erstes schauen wir das ein bisschen in der Vergangenheit an. Was ist passiert? Als erstes ist diese erste im Zeit. Und du merkst schon, dass Reihenfolge damit zu tun hat. Als Abraham keinen Erben hatte, sprach er mit Gott und sagte, ich habe keinen Erben. Nur dieser Knecht von mir wird meine ganze Sachen erben. Willst du, was wirst du tun? Und Gott hat ihm versprochen, ich werde dir einen Sohn geben. Und dann hat Abraham mit Hagar einen Sohn bekommen. Galaterbrief sagt uns, das war ein Bild für das Fleisch. Das heißt, Abraham versucht in eigener Kraft dafür zu sorgen, dass er einen Sohn bekommt. Und das hat er auch bekommen. Ismael. Aber das war nicht der Sohn der Verheißung. Und dann sagt Gott, ich werde dir einen Sohn geben mit deiner Frau Sarah. Und dann kam Isaak. Ismael musste weggehen. Aber wer war Erstgeborener? Ismael oder Isaak? Ismael. Aber er durfte nicht diese Rolle des Erstgeborenen nehmen, weil er nicht aus Glauben entstand. Es war Gottes Plan, dass Isaak das bekommt. Man kann Galater 4 lesen und man sieht die klare Argumentation der Bibel, warum das so war. Aber gleich da sehen wir, Gott gibt Abraham einen Erben, aber der Erbe ist nicht der, der als erstes geboren wurde. Das heißt, dieser Erstgeborene bedeutet viel mehr als bloß der Erste, der jemals auf der Welt gekommen ist in einer Familie. Sondern derjenige, der dieses Geburtsrecht, dieses Vorrecht der Erbe bekommen hat vom Herrn. Das ist ein Beispiel. Aber dann gehen wir ein bisschen nicht viel weiter. Und dann gibt es einen zweiten. Isaak hat dann zwei Söhne. Esau ist der Erstgeborene und Jakob der Zweitgeborene. Esau verkauft sein Geburtsrecht an Jakob und dann den Segen des Erstgeburtsrechts hat Jakob dann gestohlen durch Betrug. Und auf einmal ist es noch einmal, dass derjenige, der nicht erstgeboren ist, tatsächlich dieses Vorrecht, diese Verantwortung, diese Autorität des Erstgeborenen bekommt. Und da merkst du, das hat mit Geburt an sich nicht wirklich was zu tun unbedingt. Und dann sehen wir im Psalm 89 etwas besonders interessant. Weil hier wird genauer erzählt über einen König. Psalm 98, Entschuldigung, 89, bitte nicht verwirrt sein. Psalm 89 und Vers Wir fangen mit Vers 27. Er wird zu mir rufen, du bist mein Vater, mein Gott und der Fels meines Heils. Und ich will ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige auf Erden. Auf ewig bewahre ich ihm meine Gnade und mein Bund soll ihm fest bleiben. Und ich setze seinen Samen auf ewig ein und mache seinen Thron wie die Tage des Himmels. In diesem Psalm direkt bezieht sich das auf König David. Aber jetzt wissen wir immer wieder im Alten Testament, wenn es um David geht, David hat messianische Bedeutungen. Ist David ewig auf seinem Thron gesessen? Wer sitzt ewig auf dem Thron Davids? Der Messias. Noch eine Frage. War David der Erstgeborene? Er war der Achtgeborene. Nummer 8. Er war der jüngste von 8 Brüdern. Aber er gilt als Erstgeborener. Da siehst du, es ist damit verbunden, dass Gott ihm diese Verantwortung und diese Autorität gegeben hat. Es ist die Erfüllung der Verheißung Gottes. David war nicht Erstgeborener. Auch interessant, in 2. Mose 4, 22, da steht, du sollst zum Pharao sagen. Also das ist bevor Mose nach Ägypten geht. Der Herr beruft Mose dazu, das Volk Israel aus Ägypten zu befreien. Und Gott spricht zu ihm und sagt, Mose, wenn du hingehst, dann sollst du Pharao sagen, so spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Entschuldigung, ist Israel die erste Nation, die es jemals gegeben hat? Nein. Was heißt das? Das ist dieses Vorrecht, auserwählt vom Herrn zu einer bestimmten Autorität, für eine bestimmte Funktion. Israel ist das Erstgeborene. Und jetzt Jesus ist der Erstgeborene. Jesus ist der, der in Davids Fußstapfen sozusagen folgt und die messianische Prophetie, Prophezeiungen erfüllt. Er ist der Grund, warum Israel der Erstgeborene ist und nicht Ägypten. Der Pharao glaubt, Ägypten ist die mächtigste und wichtigste Land der Welt. Gott sagt, tut mir leid, nein, diese Sklaven, die du da hast, die sind die wichtigsten. Die sind diejenigen, worauf ich schaue. Und wenn du den nächsten Vers liest, dann sagt Gott zu Mose und sagt ihm, wenn du, Pharao, mein Volk nicht gehen lässt, dass die mir dienen können, dann werde ich dein Erstgeborene umbringen. Sehr viel da hinein, aber damit sagt Gott, du glaubst, du bist so mächtig und du glaubst, dein Erstgeborener wird dafür sorgen, dass dein Reich Bestand hat und weitergeht. Aber Tatsache ist, ich bin Gott, ich habe Israel auserwählt, das ist mein Volk, lass sie gehen, sonst wirst du mein Gericht erleben. Das ist eine Position, der erste im Rang viel mehr, je länger und je mehr du die Bibel liest. Es hat mit Autorität zu tun. Und hier an dieser Stelle im Kolosserbrief merken wir, dass Jesus der Erstgeborene ist, die Verantwortung hat, die Autorität hat über die ganze Schöpfung. Hebräer 1, 1 bis 3 bestätigt das genauso. Hier steht, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. So, hier dreht sich um, dass der Gott gesprochen hat durch seinen Sohn. Ihn hat er, also Jesus hat der Vater eingesetzt zum Erben, zum Erben. Von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Und er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät der Höhe gesetzt. Jesus hat Vollmacht. Er hat Autorität. So, wenn wir meinen, wir reden mit irgendjemand, der Autorität hat oder irgendjemand, irgendeine Regierung oder irgendein, was weiß ich, irgendein Lehrer oder Arbeitskollege glaubt oder Chef glaubt, ich bin der höchste Autorität. Wir dürfen was anderes wissen. Es gibt eine andere, eine höhere und eine gerechte. Eine, worauf wir uns zu 100% verlassen können. Die Frage ist dann der nächste, welche Verantwortung trug der Erstgeborene? Und hier sehen wir ein schönes Bild. Der Erstgeborene im Alten Testament hatte Rechte. Rechte, die andere nicht hatten. Er war der rechtmäßige Erbe des Vaters. Wie wir schon gesagt haben, es war nicht unbedingt immer der Älteste, der das bekommen hat. Ein anderes Beispiel ist die Söhne von Jakob. Ruben war der Älteste, er hat das Geburtsrecht nicht bekommen, weil er sich versündigt hat. Obwohl er der Älteste war. Er war nicht der designierte Erstgeborene. Diese Autorität und Macht dreht sich natürlich um das Familiengebilde. Das Vermögen der Familie, die andere Kinder, die Geschwister der Familie. Wenn der Vater weg ist, wer hat das Sagen in der Familie? Und dieser Erstgeburtsrecht, das da vom Vater gegeben wurde und auch der Segen. Ihr könnt euch daran erinnern vielleicht, dass als Jakob den Segen von Esau gestohlen hat, dann kommt Esau an und sagt, Vater, hast du nicht irgendetwas, das du mir geben kannst? Und er sagt, mir ist nichts übrig geblieben. Ich habe deinen Sohn, also deinem Bruder, alles gegeben. Den ganzen Segen. Ihm gehört alles. Jesus. Ihm gehört alles. Absolut alles. Diese Verantwortung war für die Familie. Und übrigens, in 2 Wochen schauen wir das genauer an, weil er ist Haupt der Gemeinde. Alles im gleichen Zusammenhang. Nächste Woche schauen wir, wie diese Dankbarkeit, die in Verse 12 bis 14 zu finden sind. Jesus ist die höchste Autorität. So, er hat eben diese Verantwortung gehabt als, also der Erstgeborene damals war derjenige, der das Sagen hatte über das Familienvermögen, über die Familienmitgliedern, was sie zu tun hatten, alles Mögliche. Und wir merken, dass da es gab keine andere Möglichkeit. Man konnte das, wenn man dieses Erstgeburtsrecht hatte, dann hatte man das. Das war vom Vater gegeben und fertig. Wenn wir hier weiterschauen, wir merken hier ein wunderschönes, schöne Realität. Es steht da in den Versen 16, wir kommen noch dazu, aber wir sehen in Vers 16 Folgendes. Dass er ist derjenige, Entschuldigung, Vers 17, er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Der Erstgeborene hatte natürlich auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Familie nicht zugrunde geht. Dass die Familiensachen gut verwaltet werden. Dass es der Familie gut geht. Wer sorgt dafür, dass diese Schöpfung nicht zugrunde geht? Wer sorgt dafür, dass die Atome dieser Welt nicht alle auf einmal explodieren? Interessant, oder da in der 2. Petrus 3 Stelle, wo er sagt, mit einer glühenden Hitze geht alles ein. Wie ist das? Naja, auf einmal löst Jesus alles auf und sagt, jetzt ist mein Gericht vorhanden, jetzt gibt es neue Himmel, neue Erde, Neuanfang. Was tut er? Okay, alles löst sich auf. Heute sagen die Wissenschaftler nicht, dass sie nicht genau wissen, warum und welche Kraft die Atome zusammenhält. Sie haben ihre Thesen und Theorien. Die Bibel sagt hier klar und deutlich, alles hat seinen Bestand in ihm. Er erhält alles. Es ist seine Macht und Autorität. Und bis der Tag ist, wo er zurückkommt und dann alles wiederherstellt und dann zum Schluss, am letzten Tag des Gerichts sagt er, neue Himmel, neue Erde und dann ist alles anders, alles neu. So, welche Verantwortung hatte der Erstgeborene, die Familie für die Familie zu sorgen? Und jetzt die letzte Frage. Also, Entschuldigung, diese Dinge würden wir auch sagen. Segen des Vaters, bekommt das Erbe, trägt Verantwortung und hat das letzte Wort. Okay, das heißt, diese Dinge waren in seinem Verantwortungsbereich. Entschuldigung, habe ich vergessen, dass ich diese PowerPoint-Folie habe. Er hatte die Autorität. So, wir sitzen hier und wir sagen, wunderbar, wunderschön, das freut mich sehr. Aber ich muss trotzdem morgen in die Arbeit gehen. Und ich muss mit meinen Kollegen reden, die von Jesus gar nichts halten. Was bringt das mir? Das nur zu wissen. Was hat dieser Fakt über Jesus, wer Jesus ist, was hat das mit mir zu tun? Wunderbar für Jesus. Aber morgen ist Montag. Hier möchten wir wieder das stehen, erkennen, was in Vers 16 ist. Es steht da, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Und da steht diese Aussage, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Seine Autorität ist tatsächlich über alles, sogar das Sichtbare und das Unsichtbare. Du und ich sind immer wieder dazu versucht, innerlich unrund oder innerlich nicht zur Ruhe zu kommen, weil wir diese Arbeitskollegen, Regierungen, was ist da jetzt passiert? Was ist da los? Wer hat Recht? Weißt du das? Manche würden sagen, ja, ich weiß ganz genau, was da passiert ist und wer Recht hat und wer nicht. Ich habe keine Ahnung. Traurig, oder? Dass solche Dinge vorkommen, so oder so. Keine Stabilität. Vorwürfe, Kämpfe, politisches Taktieren. Und das Land schaut zu und sagt, Wahnsinn, wenn ich das in meiner Arbeit als Firmengründer machen würde, dann wäre alles kaputt. Aber sie dürfen das in der Politik einfach so machen, wie sie wollen. Und du denkst, boah, was ist hier los? Das, wie André gesagt hat, nicht nur hier in Österreich, wofür wir sind so dankbar, dass wir hier in Österreich wohnen, aber schau die ganze Welt an, was für ein Chaos in der Welt heute vorkommt. Was nützt es zu wissen, Jesus hat die letzte Autorität, wenn in der Welt so viel Chaos herrscht? Na, Folgendes nützt es. Wir wissen, wer das letzte Wort hat. Das letzte Wort. Wer ist die höchste Autorität? Die Psalm 2 sagt es, die Heiden glauben, sie werden was erreichen, indem sie toben und kämpfen. Aber Gott hat das letzte Wort. Jesus ist der, der am Thron sitzt. Und eines Tages werden alle vor ihm das zugeben müssen. Schau, was im Johannes 19, schau, was Jesus selbst sagt, als er von den Machthabern seiner Zeit missbraucht wurde. Das wusste er im Vorhinein, dass das passiert. Und jetzt steht er vor Pilatus. Du und ich haben das nie erlebt. Das ist Leben und Tod geht und wir stehen vor einem blutrünstigen Machthaber, der schon viele Menschen auf sein Gewissen hat. Johannes 19, Vers 10. Der Herr Jesus schweigt bis jetzt. Und da sagt Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Vollmacht habe, dich zu kreuzigen und Vollmacht habe, dich freizulassen. Wow. Und wir Menschen würden hier sagen, oh, ja, es tut mir leid. Ja, genau. Oh. Echt? Müssen wir aber nicht. Warum? Was sagt Jesus dazu? Jesus antwortete, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Uff. Aber jetzt die nächste Frage. Wer ist dieser von oben her? Wer hat die Autorität? Wer hat das delegiert? Weißt du, da sind wir in einer Situation, wo du sagst, was? Der Herr Jesus steht da, ist gefesselt, sagt nichts. Und es ist seine Autorität, der das zulässt? Noch eine Frage. Wer sorgte dafür, dass das Kreuz, worauf Jesus genagelt wurde, nicht, dass die Atome nicht einfach sich loslösen? Und dann alles fällt zugrunde und Jesus steht da und sagt, ihr wollt mich kreuzigen? Ich kann das alles auflösen, wenn ich will. Welche Autorität sorgte dafür, dass Jesus umgebracht werden konnte? Die eigene. Wieso lässt er das zu? Weil er für seine Schöpfung sorgt? weil er der Erstgeborene ist über alle Schöpfung, weil er dich liebt und für dich sorgen will und dir die Möglichkeit geben möchte, dass du Errettung hast. Deswegen ist das wichtig. Und wenn du vor die Gewalten und die Autoritäten dieser Welt stehst und meinst, dass Gott die Kontrolle verloren hat, dass Jesus nicht die Autorität hat, pass auf, das stimmt nicht. Pilatus war eigentlich, nachdem Jesus das gesagt hat, steht da eben, Jesus sprach im Vers 11, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Jesus spricht von Schuld. Pilatus hatte Schuld, aber das Volk Israel hat größere Schuld. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben. Pilatus meinte, okay, Hände weg, nein, nichts mehr. Bis, hört das an, was da passiert ist. Aber die Juden schrien und sprachen, wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Und da ist eigentlich immer wieder unsere Schwierigkeit, oder? Den Kaiser kannst du sehen. Seine Macht kannst du an deinem Leib spüren. Jesus ist irgendwie so weit weg und im Glauben kannst du Jesus nur berühren. Der Kaiser ist sicher stärker und mächtiger, oder? Nein. Jesus ist der Höchste. Sein Langmut lässt zu, dass der Kaiser überhaupt etwas sagen darf. Aber der Tag kommt, wo der König aller Könige das letzte Wort sprechen wird. Und da ist dann die Frage, in welcher Beziehung stehe ich zu Jesus? Wenn das die Tatsache ist. Ich kann mit dem Makler den ganzen Tag verhandeln. Die Maklerin kann mir alles unter der Sonne versprechen. Kann mir sogar vielleicht Geldzuschüsse geben. Keine Ahnung. Kann alles Mögliche sagen. Aber irgendwann mal muss ich vor dem Eigentümer treten. Irgendwann mal muss ich mit dem Eigentümer, der die echte Verantwortung hat, ich muss mit ihm sprechen. Was sagt er dazu? Jesus hat uns in seinem Wort schon alles gegeben. Wir denken aber viel zu oft, dass der Chef mehr Macht hat als Jesus. Dass der Lehrer oder die Lehrerin, dass der Nachbar, der Schwierigkeiten macht. Dass die Ehepartnerin oder der Ehepartner, der gerade nicht treu ist, dass diese Person eben das letzte Wort hat. Aber nein, der Glaube und die Wahrheit des Wortes zeigt uns, wir sollten nicht auf uns schauen, was will ich und wie gehen Menschen mit mir um. Wir sollten auf unseren Schöpfer schauen und die Frage stellen, was will er? Und sobald ich das tue, sobald das mein Lebensgewohnheit ist, das führt dazu, dass ich tatsächlich die Fülle des Lebens genießen kann, weil er die höchste Autorität ist. Er ist meine erste und wichtigste Verantwortung. Was will er? Diese Frage dürfen wir und sollen wir stellen. Ich möchte hier einfach kurz erwähnen, wie es möglich ist, das Wort zu missbrauchen. Habt ihr gewusst, dass es eine Sekte gibt, die behauptet, Jesus ist der Erstgeborene, er ist gar nicht Gott? Und die haben ihre eigene Bibelübersetzung. Und wisst ihr, dass sie in dieser Stelle, in Vers 14, ein Wort einfach so hinzugefügt haben? Und behaupten, dass es irgendwie rechtfertigt. Sie geben das Wort anderes hinzu. Denn in ihm ist alles andere erschaffen. Wo kommt dieses Wort her? Ist das Wahrheit oder Lüge? Es steht nirgendwo im Grundtext. Und es gibt keine, obwohl sie das behaupten, keine grammatische Erklärung, die dieses Wort zulassen würde. Punkt. Die haben es einfach hinzugefügt. Warum? Weil das dann eigentlich ihre Lehre bestätigen würde. So haben sie eigene Bibel herausgebracht. Mit ihrer eigenen Ideen drin. dass angeblich in ihm ist alles andere erschaffen worden, was im Himmel, was auf Erden ist, das Sichtbare. Alles andere ist durch ihn und für ihn geschaffen. Er ist vor allem anderen, alles anderem, und alles andere hat seinen Bestand in ihm. Das Wort ist nicht da. Und da wird es hineingefügt. Seht ihr, wie viel und wie wichtig es ist, dass wir mit der Wahrheit zu tun haben? Dass wir mit der Autorität Jesus umgehen und nicht Lügen annehmen? Leute fügen einfach Worte hinzu, wo es ihren eigenen Wünsche erfüllt und dient. Das geht nicht. Eines Tages stehen wir alle vor diesem Herrn Jesus. Und er ist Schöpfer, er ist nicht geschaffen. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist vor allem. Alles hat seinen Bestand in ihm. Er ist die höchste Autorität. Und hier ist es eben, wenn wir erkennen, dass er der höchste Autorität ist, dann haben wir hier, wie wir schon öfters verwendet haben, in Christus sind wir gewurzelt. Das soll die Erde sein. Christus ist die Erde, worin wir stecken sozusagen. Und der Baum wächst und ist stark, so wie Psalm 1 sagt. Aber dann kommen die Stürme. Dann kommt der Wind. Hast du mal gesehen, einen Baum, das von starkem Wind bewegt wird? Wusch, die Äste. Und boah, das ist ja richtig eine spektakuläre Sache anzuschauen. Dieser Wind kommt und alles schaut gut aus und dann ist es vorbei. Und was steht felsenfest da? Weil es fest und tief in Jesus verankert ist und gewurzelt ist. Weil Jesus die höchste Autorität ist. Es gibt gar nichts, das Jesus überwältigen kann, weil er der Höchste ist. Nichts ist größer und mächtiger als Jesus. Punkt. Selbst wenn du stirbst, aber bist mit Jesus verknüpft, wirst du auferstehen. Wer hat gewonnen? Sozusagen. Wer hat den Segen Gottes gehabt? Alle sterben. Ihr wisst eh, oder Krieg erhöht nicht die Sterberate. Es ändert nur die Zeit, wann jemand stirbt. Alle Menschen sterben. Ich bin nicht für Krieg. Das ist nicht, was ich sagen will. Ich will nur sagen, der Tod ist eine Sicherheit für uns alle. So, wenn wir das anschauen, was passiert aber, wenn Christus nicht unser Fundament ist? Wenn wir glauben, irgendjemand anders hat das Sagen, irgendjemand anders kann mit mir tun, was er will, und dann kommt der Wind. Manchmal stark, manchmal sehr, sehr schlimm. Und wir schauen gar nicht auf Christus. Die Frage, die wir stellen, ist nicht, was will Christus, sondern wie kann ich das in eigener Kraft irgendwie schaffen? Christus versteht meine Probleme nicht. Jesus sehe ich nicht. Ich sehe nur den Kaiser, wie Pilatus. Oh, ihr wollt mich jetzt gegen den Kaiser da irgendwie abspielen? Also, dann stehe ich zum Kaiser. Den sehe ich. Dieser Mann ist ein Gefangener vor mir. Den kannst du ja umbringen. Pilatus wird eines Tages vor Jesus stehen. Da werden die Rollen sich tauschen. Und in diesem Moment kann der nicht sagen, ja, aber der Kaiser. Was passiert, wenn es stürmt und Jesus nicht unser Fundament ist? Was passiert, wenn jemand das, was er vergöttert, verliert? Oder das, was man als höchstes Lebensziel betrachtet hat, auf einmal weg ist? Oder irgendwas ist da nicht in Ordnung gewesen. Bumm. Und du sagst, echt? Weißt du, wie oft das passiert? Weißt du, wie oft Menschen, die eigentlich jeden Grund hätten, stark und stabil zu sein in Jesus, aber weil sie nicht diese Realität tief im Herzen aufgreifen und das im Glauben annehmen, die sagen solche Sachen wie, aber du verstehst nicht, was ich erlebe. Und die Antwort darauf ist, da hast du recht. Ich verstehe das nicht. Weißt du, wer das versteht? Hast du mit ihm darüber gesprochen? Hast du deine Beziehung mit ihm gestärkt? Weißt du, wie er dazu steht? Wie gut und treu Jesus ist? Versteht ihr, warum Paulus damit anfängt? Wir müssen wissen, wer Jesus ist. Weil sonst ist er schwach in unseren Augen, obwohl er nicht schwach ist. Er ist der höchste Autorität. Er ist der Erstgeborene über aller Schöpfung, aller Verantwortung, alle Rechte gehören ihm. Und er versteht dich und mich. Er ist einer von uns geworden. und ist für uns gestorben und ist auferstanden, sitzt zur Rechten des Vaters und er will ein Teil deines Alltagslebens sein. Unser Fazit: Jesus hat das letzte Wort. Punkt. Glauben wir das? Dann lass uns nicht von dieser Welt irgendwie runterziehen lassen. Lass dich nicht von irgendwas anders ablenken lassen, als ob das wichtiger wäre. Der Vater hat den Sohn, dem Sohn die höchste Autorität übergeben. Der Sohn kümmert sich um diese Verantwortung. Er hat alles gut getan. Gott sagt, der Vater sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er hat alles gut getan. So was sollen wir tun? Da Jesus das letzte Wort hat, vertraue seinem Wort. Vertraue und glaube. Setz dich mit seinem Wort auseinander. Es gibt nichts Wichtigeres. Glaube nicht die Menschen, die behaupten, Autorität zu haben. Die Irrlehrer, die menschliche Religionsgründer, die falsche sektierische Glaubensrichtungen, die schlicht und einfach nicht mit diesem Wort verbunden sind, die dagegen sprechen. Was wir in Judasbrief gelesen haben heute. Schau nicht auf eine Religionsbekenntnis oder Kirchenzugehörigkeit. Schau auf eine Person, der heißt Jesus. Er lebt. Er ist deine einzige Hoffnung. Wie stehst du? Welche Beziehung hast du zu ihm? Vertraue und dann folge sein Wort. Wenn du merkst, dass Jesus die Wahrheit ist und die Welt ist voll mit Lügen und Betrügen, auf welcher Seite stehen wir dann? Rechtfertige nicht dein Lügen und Betrügen mit irgendwelchen Ausreden. Warum? Weil du und ich, wir alle, werden eines Tages vor Jesus stehen. Und bei ihm gibt es keine Ausreden für Satan-ähnliches Benehmen. Es gibt keine Rechtfertigung für Sünde vor den heiligen Gott. Vertiefe deine Wurzeln in Jesus. Weißt du, wenn alle anderen Vorteile verschaffen, weil sie sündigen, und du sagst, was, bin ich der Dumme, weil ich der Einzige bin, der für Gerechtigkeit steht und das nicht mitmache? Denk nicht so. Denk so, wie es die Realität entspricht. Wer durch Lüg und Betrug, wer durch falsche Praktiken in der Dienst oder in der Arbeitswelt, Firmenwelt, was auch immer, wer durch diese Methoden, Manipulationen vorankommt, hat nichts gewonnen. Hat eigentlich vor Gott viel verloren, weil diese Welt schnell vorbei ist. Sehr schnell. Zack, vorbei. Und dann stehen wir vor Jesus. Wenn du Jesus kennst, du willst nicht, dass dein ganzes Leben dann für nichts war. Weil du denkst, der hat alles für mich gegeben. Ich möchte, dass er mein Leben wirklich ganz und gar verändert, dass ich ihm zur Ehre lebe. So, vielleicht redest du immer wieder mit dem Makler hier auf Erden, mit der Maklerin. Und du denkst, boah, weiß nicht, was soll ich jetzt damit tun? Wie soll ich darauf antworten? Wenn du nicht weißt, was du denken sollst, schlag deine Bibel auf. Schlag Philipper, also kannst Kolosser aufschlagen oder Philipper 2, wo Jesus angesprochen wird. Wo es ab Vers 9 sagt, da Jesus gehorsam war bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Schlag das auf, dann überleg dir, ist das die Wahrheit? Die Antwort darauf ist, ja, das ist die Wahrheit. So, was tue ich jetzt damit? Worauf schaue ich? Schau auf Jesus. Er ist die höchste